Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sterblich geliebt. In meinen romantischen und spannenden Geschichten werden Sie hineingezogen in die Welt der Vampire. Sie dürfen mit Lieben, mit Leiden, mit Träumen. Es geht um Liebe, aber auch um Opferbereitschaft und Freunde, die mit einem durch dick und dünn gehen. Meine Romanbände erhalten Sie bei allen bekannten Händlern als günstiges E-Book oder als Taschenbuch. In Band 1, Unsterblich geliebt, und Band 2, Gefangene aus Liebe. Na, bleibt nicht stehen. Geht es um eine Schriftstellerin, die einen unheilbaren Hirntumor hat. Eines Nachts will sie von einer Brücke in den Tod springen und begegnet dabei einem Vampir. In Band 3, Sanft berührte Narben, gibt ein Vampir alles, um einer schwer traumatisierten Orientalin, in die er sich verliebt hat, wieder ein Leben voller Freude, und zwar in Freiheit zu schenken. Aus meinem 4. Band, voller Misstrauen geliebt, werde ich Ihnen heute etwas vorlesen und auch erzählen. Über diesen QR-Code gelangen Sie auf meine Autorenseite bei Amazon. Dort können Sie die Trailer zu den Romanen sehen und natürlich auch kostenlose Leseproben erhalten. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Vergnügen und besuchen Sie mich gern anschließend an meinem Stand hier in der Halle. Direkt hinter dieser roten Wand, die Sie hier sehen, befindet sich mein Stand. Falls es Ihnen gefallen hat, können Sie dort auch sofort den Band kaufen und natürlich handsigniert mit nach Hause nehmen. Es gibt auch noch ein paar allerletzte Duftkerzen und natürlich schöne Postkarten und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Bevor ich Ihnen gleich eine kurze Szene aus meinem Buch voller Misstrauen geliebt vorlese, möchte ich Ihnen meine beiden Hauptakteure vorstellen. Da wäre einmal Quint. Seit sein Bruder wegen einer Frau ermordet wurde, ist auf dem attraktiven, humorvollen Vampir ein harter, frauenhassender Kerl geworden, der sich und sein Äußeres vernachlässigt. Von Schuld und Hass getrieben, verliert er immer mehr die Kontrolle, auch bei der neuen Landschaftsgärtnerin Jo, die er fast umbringt. Ja, hier sehen Sie, wie die erste Begegnung verlief am Vorabend. Josephine, kurz Jo genannt, war engagiert worden, um ein großes, parkähnliches Gelände teils neu zu gestalten und wieder ansehnlich zu machen. Sie weiß natürlich nicht, dass nebenan viel Musik läuft. Nein, sie weiß natürlich nicht, dass das Gelände zum geheimen Hauptquartier der Wächtervampire gehört und ein einfaches Lasermessgerät, mit dem sie den neuen Naschgarten für die kleine Alice ausmessen wollte, hat Quint, der für die Sicherheit des Hauptquartiers zuständig ist, für eine Waffe gehalten. Deshalb hat er sich in vollem Lauf auf sie geworfen und ihr sein Messer an die Kehle gehalten, was Sie hier auf dem Cover wunderschön sehen können. Andererseits in der gleichen Nacht, als er bei Jo einbrechen will, um Antworten zu bekommen und sie so ein bisschen abzuchecken, tauchen vampirische Kopfgeldjäger bei der Landschaftsgärtnerin auf und Quint kämpft für sie, kauft sie am Ende sogar von seinem Geld frei. Doch davon wird sie nie etwas erfahren, weil er sie vergessen und einschlafen ließ. Kommen wir zu Josephine. Sie trauert seit langem um ihren Mann, während sie sich den Kämpfen des Lebens ganz allein stellen muss. In Quint sieht sie später, also nicht an diesem Abend, zum ersten Mal Hoffnung auf ein neues Glück und eine neue Liebe. Sie versucht, Quint zu verstehen und könnte seine Erlösung sein. Doch sein ständiges Misstrauen und ihr dunkles Geheimnis bringen die Sache auf ein sehr schwieriges Level und sie auch in höchste Gefahr. Denn Sie können sich vorstellen, wenn beide ein Geheimnis verbergen, ist es schwer, sich einfach unbeschwert zu lieben. Und seltsamerweise bei der Begegnung mit Quint leuchten in ihren Augen immer diese einzigartigen goldenen Strahlen auf, die Quint in seinem Zorn besänftigen, was ihn aber natürlich wieder misstrauisch werden lässt. Ja, wird Quint sein greifbares Glück selbst zerstören und damit auch das Leben von Joe, die sein Herz so tief berührt? Ich lese Ihnen eine kurze Szene vor, die den Konflikt, aber auch die Anziehung der beiden für sie etwas widerspiegelt. Aus Kapitel 15, 16. Bevor Quint zum Thema Gärtnerinnen kommen konnte, forderte Agnus, der Anführer der Wächtervampire, von ihm einen vollständigen Bericht über seinen letzten Einsatz. Danach brachte Quint ein Argument nach dem anderen vor, doch Agnus, sein Chef, machte seine Entscheidung mit der Landschaftsgärtnerin nicht rückgängig. Aber sieh doch, argumentierte Quint erneut. Diese Joe hat ihren ganzen Fuhrpark verkauft, alle Arbeiter entlassen und ihre Konten sind seit unserem letzten Check bis zum Limit überzogen. Dabei müsste sie durch ihren letzten Auftrag im Zoo eigentlich im Geld schwimmen. Entweder sie gibt das Geld schneller aus, als es reinkommt, weil sie spiel- oder drogensüchtig ist, oder jemand erpresst sie und nimmt ihr das ganze Geld ab. So oder so, selbst wenn sie noch keine Spionin von Raoul ist, wäre sie die ideale Kandidatin dafür. Allein, dass dieser Headhunter, dieser Kopfgeldjäger Snake, sie auf ihrer Liste gehabt hatte in der vergangenen Nacht, das sprach bereits Bände. Irgendetwas an Josephine musste die Aufmerksamkeit eines Blutfürsten geweckt haben. An einen Zufall glaubte er nicht. Agnus, in Joes Situation tun die Leute für Geld fast alles. Sie ist ein untragbares Risiko für uns. Nicht alle Menschen sind bestechlich, Quint. Und wie ich schon sagte, bei ihr habe ich ein gutes Gefühl. Hab einfach ein Auge auf sie. Agnus, das kann nicht dein Ernst sein. Doch, und mir reicht's jetzt mit dir. Raus hier. Quint verließ Agnus Büro und landete damit automatisch wieder im Büro von Elia, seines Zeichens Schreiber und Computergenie der Wächter. Als er dort durchging, fragte Elia: Mich wundert, dass du heute noch gar keinen Blick auf die Überwachungskameras geworfen hast, um deine mutmaßliche Spionin zu beobachten. Gleich morgens hat sie das Wasser im Teich abgelassen, anschließend Unrat, vergammelte Hölzer entfernt und seitdem macht sie alles von Grund auf sauber. Ganz schön schwere Arbeit für eine Frau. Gib mir sofort das Kamerabild. Elia schüttelte den Kopf, tippte jedoch auf seiner Tastatur herum und drehte ihm dann den Bildschirm zu. Hier, Kamera 21, Josephine von der Linde im Bikini. Kein schlechter Anblick, wenn du mich fragst. Sie hatte vorher zwar Arbeitshoden und Tanktop an, ist aber einmal in den Teich gerutscht, als noch Wasser drin war. Den Bikini hat sie wohl in weiser Voraussicht darunter getragen. Während Elia noch erzählte, kniff Quint die Augen zusammen. Denn was er meinte, bei Joe zu erkennen, versetzte ihn in Alarmbereitschaft. Kannst du näher ranzoomen, Elia? Klar, willst du etwa ihre BH-Größe schätzen? Scherzte Elia. Doch das verging den beiden, als man Details erkannte. Der Schreiber pfiff durch die Zähne. Das hätte ich Ihnen jetzt gern demonstriert, aber ich kann das nicht. Kann jemand von Ihnen gut pfeifen? Richtig kräftig? Okay. Mann, das sieht echt übel aus. Scheiße, deswegen muss ich sie zur Rede stellen, rief Quint und rannte aus dem Büro. Quint, nein, warte doch, rief Elia ihm noch nach. Doch Quint ließ sich nicht aufhalten. Quints Kiefer malten, als er nach draußen lief. Vor dem Teich blieb er dann wie angewurzelt stehen. Mit eigenen Augen sah es noch schlimmer aus als auf dem herangezoomten Kamerabild. Abgesehen von dem Schlamm auf Joes schöner, sonnengebräunter Haut waren nämlich große blaue Flecken an den Handgelenken, den Oberarmen und besonders auf ihrem Brustkorb. War das Werk des Kopfgeldjägers Snake? Oder hatte der üble Kerl gleich die Leute ihres Feindes Raoul vorbeigeschickt, um Joe zu schlagen und zu misshandeln, damit die Gärtnerin womöglich etwas über sie, die Wächter der Vampire, oder ihr Hauptquartier preisgab, über das sie eigentlich gar nichts wissen durfte? Aber warum wäre sie dann heute zur Arbeit erschienen? Hatte ihr Feind sie dazu gezwungen? Musste sie hier etwas für ihn erledigen? War Joe wegen ihrer Arbeit hier im Hauptquartier zur Zielscheibe geworden? Für einen langen Moment stand Quint einfach nur da. Als er Joe dann ansprach, kam ihm seine eigene Stimme fremd vor. »Was ist passiert? Wer hat dir das angetan?« rief er zornig. Sie blickte von ihrer Arbeit hoch. Die goldenen Strahlen in ihren Augen leuchteten auf. Plötzlich stieg in Quint der Drang auf, den Übeltätern, die das gemacht hatten, jeden einzelnen Knochen im Leib zu brechen. Er würde sie für das leiden lassen, was sie Josephine angetan hatten. »Mich haben heute Nacht die Heinzelmännchen besucht und grün und blau geschlagen«, sagte Joe. Ihre Stimme klang aber seltsam, sarkastisch. »Wer sind diese Dreckskerle und wo finde ich die?«, rief er. Von denen hatte er nämlich noch nie gehört. Vielleicht konnte Elia die Typen durch das Internet aufspüren. Wie durch Gedankenübertragung stand Elia, der Schreiber, plötzlich neben ihm. Besser gesagt, auf seinem Fuß. Elia verzog sein Gesicht in merkwürdiger Weise, was Josephine nicht sehen und er gar nicht deuten konnte, und hielt ihm ein Badetuch und einen Eimer hin. »Das wolltest du ihr doch bringen, oder, Quint?« »Was sollte er denn mit einem Handtuch?« »Wie sie zu so tollen Freunden kommen, ist mir fraglich«, sagte Joe, die offensichtlich mehr wusste als er. »Aber um Ihre Frage zu beantworten, schauen Sie in den Spiegel. Dann haben Sie den Kerl gefunden, nach dem Sie suchen. Oder erinnern Sie sich etwa nicht mehr an Ihren Stunt von gestern?« Bevor er antworten konnte, sprang Elia, sein Freund, für ihn ein. »Der war zu lange nur unter harten Männern gewesen. Verzeihen Sie ihm diese völlig blöde Frage.« Die letzten Wörter betonte Elia und sah ihn verärgert an. Langsam wurde Quint das ganze Ausmaß seiner gestrigen Aktion bewusst. Die rot-blauen Flecke bedeuteten aber auch, dass Josephine heute und noch für einige Tage Schmerzen haben würde. Und zwar wegen ihm. Und damit hatte sie bereits den ganzen Tag schwer geschuftet. Sein Chef Agnus hatte in einem Punkt recht. Er hatte keine Beweise gegen Joe, nur Verdächtigungen. »Ich muss den Anhänger, mit dem ich den Teichschlamm und das andere Zeug abtransportiere, morgen früh wieder zurückgeben. Lassen Sie mich jetzt endlich weiterarbeiten, ja?« Quint warf einen Blick auf den Teich. Joe hatte noch eine Menge Arbeit vor sich. Andere Gärtner hätten bestimmt längst Feierabend, denn es war ja schon dunkel. Das Flutlicht hatte wohl Elia für sie eingeschaltet. Und die Wolkenberge, die der auffrischende Wind gerade herantrug, würden sich gleich in einem Gewitter entladen. »Machen Sie für heute Schluss«, sagte Quint und meinte es eigentlich freundlich, doch seine Stimme klang viel zu rau. Er war im Umgang mit Menschen eben nicht mehr gut, seit er sich nach dem Tod seines Bruders zurückgezogen hatte. Josephine war im Begriff zu protestieren, und daher fuhr er fort: »Sagen Sie mir, was zu tun ist, dann erledige ich den Rest.« »Soll das eine Art Entschuldigung sein oder wollen Sie nur den Preis drücken?«, fragte sie stirnrunzelnd. Elia legte mehr Gewicht auf seinen Fuß. »Ich hatte gestern die Situation falsch bewertet«, erklärte Quint. Das Gewicht auf seinem Fuß wurde nochmal erhöht. »Entschuldigung.« Endlich nahm Elia den Fuß von seinem wieder runter. »Darf ich Ihnen den Schlamm runterspülen?«, fragte Elia übereifrig und zog an dem Eimer, den Quint sich mittlerweile gegriffen hatte. Quint konnte gerade noch ein Knurren unterdrücken und hielt den Eimer energisch fest. »Ich mach das schon, Elia«, sagte er und trat dabei zur Abwechslung mal dem Schreiber auf den Fuß. Der Wink mit dem Zaunpfahl half und Elia verabschiedete sich von Joe, während die Blicke des Schreibers bei ihr viel zu sehr auf Wanderschaft gingen. Elia drückte ihm das Badetuch in die Hand und trottete davon. Für Josephine nicht mehr hörbar, murmelte Elia, »Das hat man dann davon. Keiner gönnt einem mal was.« Jetzt zerrte Josephine an dem Eimer. »Ich kann das selbst.« Aber sie hatte keine Chance, denn Quint ließ einfach nicht los und redete sich ein, dass er die Gelegenheit nur nutzen wollte, um sie, zur Sicherheit natürlich, einmal gründlich in Augenschein zu nehmen. Elia hatte sogar einen Waschlappen mitgebracht, den Joe sich nun mit einem verärgerten Stirnrunzeln schnappte. Während er langsam um sie herumging und sorgsam Wasser über sie goss, versuchte er Ungewöhnliches bei ihr zu finden. Doch was er entdeckte, war in erster Linie ihre überaus feminine Figur, die ihm sehr gefiel. Die weiblichen Hungerhaken aus der Werbung, die mochte er nämlich nicht. Er bedauerte nur, dass Joe ihre schönen, welligen Haare nicht offen trug. Als sie mit dem Waschlappen über ihr Bikini-Oberteil fuhr, rückten ihre runden Brüste ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit. »Das mit dem Waschlappen hätte ich auch gern gemacht«, dachte er unvermittelt und war gleichzeitig irritiert von seinem Gedankengang. »Ihnen fallen gleich die Augen raus«, bemerkte Joe. »Stimmt.« Er war wie von selbst stehen geblieben und starrte sie tatsächlich gerade an. Und sie hatte ihn dabei erwischt. Wie peinlich. Seine Wangen fühlten sich mit einem Mal ziemlich heiß an. Wurde er jetzt etwa rot? »Darf ich?«, fragte Joe schließlich und streckte ihre Hand nach dem Badetuch aus. Auch das ließ er nicht los, sondern wickelte die verblüffte Joe darin ein. Dass es ihm gefiel, versuchte er zu ignorieren. Joe rubbelte sich ab und als sie sich bückte, um ihre Beine abzutrocknen, zischte sie und fasste sich mit einer Hand an den Rücken. »Alles in Ordnung oder haben Sie das auch mir zu verdanken?« »Nein, das ist nur das Übliche. Geben Sie mir eine Minute, bevor ich Ihnen erkläre, was am Teich noch zu tun ist, ja?« Er ließ Joe nicht aus den Augen, als sie zu ihrem Rucksack ging, eine Flasche Wasser herausholte und noch etwas, das sie mit ihrem Rücken verdeckte. Beinahe hätte er verpasst, dass sie sich, vor seinen Blicken verborgen, etwas in den Mund stecken wollte, aber nur beinahe. Im Bruchteil einer Sekunde war er bei Joe und hielt ihre Hand in eiserner Faust fest. »Drogen?«, fragte er mit finsterer Stimme. Die ersten Blitze zuckten und erhellten den schwarzen Nachthimmel. »Mir reicht's jetzt langsam mit dieser Tour«, sagte Joe anklagend und schaute ihm herausfordernd in die Augen. Die goldenen Strahlen darin leuchteten wieder auf und wie von selbst ließ er ihre Hand los. »Schon besser. Wissen Sie, die Mädchen, die als Teenager immer brav waren, die bekommen später die Drogen auf Rezept.« Er verstand beim besten Willen nicht, was sie damit meinte und musste wohl ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut haben. Denn nach einem Blick auf seinem Gesicht lachte sie auf. Dann wurde sie jedoch wieder ernst. »Glauben Sie wirklich, ich nehme Drogen? Sie trauen wohl niemanden, oder?« »Sicher ist sicher.« Mehr wollte nicht über seine Lippen kommen. »Also gut.« Sie öffnete ihre Hand und zwei weiße, längliche Tabletten tauchten auf. »Ibuprofen, wollen Sie auch noch die Packung sehen?« Als er nickte, meinte sie kopfschütteln, das war ja klar, zeigte ihm jedoch die Schachtel und er prägte sich jedes Detail davon ein. Später würde er Alva, ihrer Ärztin, das zeigen und sie überprüfen lassen. »Sind Sie jetzt zufrieden?« »Ja.« »Falls ich mal mit einer Wasserpistole hier auftauchen würde, um mit der kleinen Alice zu spielen, dann würden Sie mich womöglich erschießen, oder?« »Ja, sagte er, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Josephine starrte ihn schockiert an, während der Himmel über ihnen seine Schleusen öffnete und sich ein heftiger Schauer über sie ergoss. Während sie sich gegenüberstanden und der Regen sie beide in Sekunden durchnässte, wurde ihm bewusst, was er da gerade gesagt hatte. Im Zweifelsfalle hätte Joe eine Kugel von ihm zwischen den Augen, bevor er nachfragen würde, was sie in Händen hielt. Ein ausgeliehenes Badetuch und eine Entschuldigung würden dann auch nicht mehr helfen. Als wäre die Zeit eingefroren, stand er da, sah, wie der Regen über Joes Gesicht lief, an ihren Wimpern hängen blieb und dann heruntertropfte. Was war nur aus ihm geworden? Vielleicht hatte Agnus recht und er war wirklich außer Kontrolle. Und Vampire, die außer Kontrolle waren und Menschen töteten, mussten eliminiert werden. Und zwar durch Wächter wie ihn. Bitte, sagte er seltsam leise und wischte mit einem Daumen verblüffend sanft ein paar Tropfen von ihrer Wange. Bitte, bring nie, nie eine Wasserpistole mit oder ein Messer oder sonst irgendetwas, das aussieht wie eine Waffe. Nie, hörst du? Tja, wie wird die Sache zwischen den beiden ausgehen? Wird Quint die Kontrolle ganz verlieren und Joe etwas antun? Oder schafft Josephine es, Quint vor sich selbst zu retten und in ihm den lange ersehnten Beschützer und eine neue Liebe für ihr Leben zu finden? Aber was ist, wenn dabei ans Licht kommt, dass Joe im Hauptquartier von Vampiren arbeitet? Ist ihr Leben dann nicht in größter Gefahr, vor allem, weil sie selbst eine falsche Identität angenommen hat, da sie selbst seit Jahren vor mörderischen Vampiren auf der Flucht ist? Ja, lesen Sie in voller Misstrauen geliebt. Besuchen Sie mich gern auf Facebook, meiner Webseite oder hier auf dem Stand. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag auf der Leipziger Buchmesse. Ihre Lara Greystone.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.